zahle zusammen, zu einer weiteren Folge von Zug inklusiv, wo ich mit den Parteispitzen oder mit den Vorstandsmitgliedern über das Thema Inklusion im Kanton Zug rede. Wir sind schon in der zweiten Folge. Und wer sitzt mir heute vis-à-vis?
Ich bin der Sari Zaferi, Präsident von der SP Kanton Zug.
Herr Zaferi, was für einen Stellenwert hat das Thema Inklusion für die SP?
Das Thema Inklusion hat für die SP Kanton Zug einen grossen Stellenwert und das leitet sich gleichzeitig aber auch ab für unsere Mutterpartei von der SP Schweiz, wo gerade im Bereich Inklusion, würde ich sagen, eine Vorreiterstellung auch innerhalb der Bundesfraktion hat. Wir nehmen das Thema sehr ernst.
Wie muss ich mir das vorstellen, konkret? Also es klingt immer gut, wenn ich so Parteien höre, die sagen, wir nehmen das uns ernst, aber mir fehlt es dann manchmal immer an den konkreten Massnahmen.
Ja, das ist sicherlich so. Man tut schneller mal etwas sagen, als man effektiv handelt. Wenn man allerdings historisch zurückschaut, wie die SP aufgebaut ist oder welche Werte die SP vertritt, dann würde ich jetzt mal sagen, rein schon aufgrund von den anderen Werten, die die SP vertritt, ist das Thema Inklusion bei uns sehr hoch angesiedelt. Wir haben auch bewusst ein Positionspapier ausgearbeitet, die SP Schweiz, wo wir eben genau grundlegend darlegen, wie wir uns zum Bereich Inklusion verhalten. Und wenn man dann effektiv bei den Abstimmungen anschaut, und ich glaube, das machen Sie sehr genau, dann stellen Sie fest, dass die SP immer pro Inklusion ist, respektive auch schaut, dass entsprechend die Inklusion der Menschen, die nicht genau gleich so teilhaben können, dass die möglichst gut funktioniert im Alltag.
Ja, und ich merke aber immer auch, und Sie haben ja auch mal bei der SP Zug mal jemanden im Rollstuhl mit dem Oliver Ranger. Wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt mich bei Ihnen würde engagieren? Wie barrierefrei gestaltet denn der SP-Zug so die GVs oder so? Oder muss sich das Individuum bei euch melden mit speziellen Bedürfnissen oder haben dann gewisse Guidelines, wie eine so GVs oder so planen?
Also auf Stufe GV, und Sie sprechen etwas ganz Wichtiges an, zum Beispiel Oliver Ranger. Oliver Ranger ist auf uns zugekommen, er hat gesagt, er möchte sich gerne politisch engagieren. Er hat in der Gemeinde Paar gewohnt, darum habe ich sehr nahe mit ihm zu tun gehabt. Und ist noch ein schönes Beispiel. Ich habe durch den Oliver Ranger auch viel mehr gelernt, wo das die Hindernisse sind auf der anderen Seite. Ich glaube, wenn man nicht selber damit betroffen ist oder jemand im Umkreis hat, der damit betroffen ist, hat man nicht die gleiche Sensibilität, weil es einfach sich natürlich anfühlt, das so und so zu machen. Und jetzt im konkreten Fall von Oliver Ranger haben wir dann auch immer geschaut, wenn wir unsere Treffen hatten, dass wir sie so ausgestalten können, dass das funktioniert. Und wenn die Gegebenheiten nicht gleich gut waren, dann haben wir geschaut, dass wir sie gleich gut machen. Zum Beispiel im konkreten Fall sind wir mal Flyer verteilen mit dem Oliver Ranger und dann wollte ich ihn mitnehmen ins Feierabendbier mit meinen Fußballkollegen. Und dann haben wir schon mal gemerkt, wie schwierig das ist, den Oliver Ranger in das Cheers hineinzubringen. Dann haben wir noch geschaut, wie wir ihn mit dem, er hat ja einen speziellen Rollstuhl, wie wir ihn können in, überhaupt in die, bei uns integrieren. Dann haben wir dann als zweites gemerkt, ja, er braucht ja einen Strohhalm und so weiter. Also Themen, wo sonst im Alltag bei mir nie präsent gewesen sind, sind auch durch den Austausch mit dem Oliver mir sehr nahe gekommen und haben, denke ich, auch mein Bewusstsein geschärft in diesem Bereich.
Was nehmen Sie jetzt daraus raus? Weil ich bin auch auf eurer Homepage und bin auf die Agenda schauen von den Veranstaltungen und ich habe nichts gefunden, Thema Barrierefreiheit. Und das ist das, was ich auch in dieser Podcast-Reihe an der Parteien wie will näher legen, dass da vielleicht mehr von der Parteien herkommt, dass sie vielleicht so anschreiben, hey, wir sind sensibilisiert für Barrierefreiheit oder wir haben Lokal oder wir haben Gebärdendolmetscherinnen, weil ich habe immer ein bisschen so das Gefühl, alle Parteien sagen, sie sind herzlich willkommen, aber es ist immer so eine Bringschuld von uns, zu euch zu kommen und nachher zu schauen. Ich sehe manchmal wie nicht, dass der gegenteilige Effekt passiert. Natürlich muss nachher das Individuum selber kommen, aber es war manchmal wie so eine Willkommenskultur, wo ich wie würde auf der Homepage gehen, hey, es ist barrierefrei oder wir können das und das auch organisieren, falls das gewünscht wäre. Wäre das auch etwas, wo vielleicht die SP jetzt im Wahlkampf oder auch später so wie würde sich die Leitlinie reinnehmen?
Also ich glaube, Wahlkampf oder nicht Wahlkampf, das ist ein Thema, das man gerade bewusst nicht im Wahlkampf bewirtschaften sollte, sondern das täglich müsste leben. Und der Hinweis, dass wir noch mehr darauf schauen könnten und auch schon vor den Versammlungen darauf schreiben, dass es barrierefrei ist und dass man den Zugang hat, das könnten wir für uns noch aufnehmen. Und meistens macht man ja so Versammlungen für die Mitglieder, die man innerhalb der Partei hat. Und die Mitglieder, die kennt man und geht dann gezielt auf sie ein. Ich denke, wenn man aber öffentliche Veranstaltungen macht, wo man gerade bewusst die breite Öffentlichkeit einlädt, dann ist das Thema sicherlich noch mal relevanter, als wenn wir eine Parteiversammlung haben. Es geht im konkreten Fall, wo Sie vorher angesprochen haben mit dem Oliver Ranger, dort haben wir es gewusst. Wenn er aktiver kommen oder gekommen ist, haben wir mehr ein Auge drauf gelegt. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass aufgrund von der Anfrage oder aufgrund von der Situation, dass wir dann auch anderen Versammlungen nicht damit konfrontiert waren, ist der Fokus natürlich auf den Themen, die gerade direkt brennen. Und dementsprechend ist das aber sicher etwas, was wir für uns auch müssen aufnehmen müssen, so wie alle anderen Parteien auch. Und Sie haben zum Beispiel Gebärdensprache und so weiter angesprochen. Auch dort ist natürlich dann als nächstes wieder eine Kostenfrage oder eine Frage, wie man das überhaupt organisieren kann. Wir als SP sind eher eine kleinere Partei, die nicht von den Geldern aus der Wirtschaft lebt, sondern aus den Geldern von unseren Mitgliedern oder kleineren Spenden. Und dementsprechend haben wir das also so nicht im Fokus gehabt. Wenn es ein Bedürfnis sollte sein, denke ich, ist die SP in den letzten zig Jahren, wo sie politisch tätig war, glaubwürdig für die Sache eingestanden und macht das weiterhin. Und entsprechend nehme ich das gerne als Hinweis auf, dass wenn wir öffentliche Veranstaltungen haben, dass wir dort, sage ich, den Fokus noch mehr darauf legen könnten, dass auch Leute teilnehmen können, die sonst ausgeschlossen wären.
Und wie reagiert ein Herr Zaffery, wenn er jetzt so von mir einen Lesebrief liest oder jetzt auch, wenn man so öffentliche Gebäude anschaut, wo Barrierefreiheit vergessen gegangen wird, wie jetzt so ein Strandbad, wie geht es denn am Herzaffäre?
Also der Lesebrief von Ihnen, muss ich Ihnen sagen, der hat mich sehr getroffen. Und zwar vor allem, weil Sie Ihre Wörter sehr gut ausgesucht haben. Sie haben einen Satz, ich weiß nicht, ob ich ihn genau wiedergeben kann, aber Sie haben noch einmal geschrieben, wir wollen keinen extra Wunsch, sondern wir wollen einfach den Teilhabe. Und wenn man von Anfang an die Teilhabe denkt, dann ist es nachher auch im Bau oder in der Umsetzung günstiger, als wenn man das entsprechend nachrüsten muss. Und das Strandbad, das zeigt dort, dass man ja an diese Sachen nicht gedacht hat oder an Barrierefreiheit vielleicht zu wenig gedacht hat. Ich bin jetzt der Bauvorstand in der Gemeinde Paar, aber das hat jetzt nichts mit meiner Rolle als Gemeinderat zu tun. Und da denke ich, kann ich auch nicht für meine Kollegin, Bauvorstandskollegin aus der Stadt Zug reden. Allerdings ist jetzt gerade als Beispiel bei uns zu Paaren so, wenn wir öffentliche Gebäude bauen, dann ist das immer ein Thema, das wir abdecken. Ich mag mich auch zurückerinnern, wo mein Vorgänger, der Wedin Eichen, ebenfalls ein SP-Gemeinderat war. Der hat damals, als man das Lettich neu konzipiert hat, das Schwimmbad, hat er auch bewusst jemanden in dem Begleitgremium gehabt, wo betroffen ist und entsprechend auf eine höhere Barrierefreiheit oder überhaupt auf eine Barrierefreiheit angewiesen wäre.
Ja, wir kommen jetzt gleich vielleicht auch noch auf Ihre Tätigkeit im Gemeinderat zu auch Thema Barrierefreiheit. Und das frage ich alle Parteien, auch die zukünftigen Folgen. Es ist ja immer auch wieder die Frage, Denkmalschutz versus Barrierefreiheit. Wie positionieren Sie sich dort?
Eines der bedeutendsten Wörter, wenn man bauen oder mit Bauen zu tun, dann ist das Interessensabwägung. Ich glaube, man muss immer eine Interessensabwägung machen aus verschiedenen Themen, auch nur schon Bauen und Naturschutz, aber jetzt Bauen unter Denkmal und Inklusion. Ich persönlich tue immer höher gewichten, dass ein Gebäude, das saniert wird, eine höhere Nutzbarkeit hat. Das tue ich über die Schönheit oder den Erhalt des Denkmals setzen. Ich glaube, gerade in diesem Bereich müssen wir uns im Kanton Zug noch weiter so bewegen, dass man einerseits Denkmäler erhalten kann, aber andererseits auch kann schauen kann, wie sie an die heutige Gegebenheit und auch die heutigen Bedürfnisse, die Bedürfnisse, die Sie jetzt ansprechen, die sind nicht neu, die sind schon immer gewesen. Ich denke, die haben einfach mittlerweile auch aufgrund von der Tätigkeit, von der Arbeit und auch der Präsenz von Menschen, die eingeschränkt sind, eine höhere Gewichtung bekommen. Und entsprechend ist das heute anders zu leben, als man das vor x Jahren gelebt hat. Und ich denke, jetzt gerade wenn man ein denkmalgeschütztes Gebäude hat und dort schaut, wie man das instand setzen kann, dann habe ich das Gefühl, dass man gerade so Massnahmen sehr gut begründen kann, weil man eben die Interessensabwägung macht. Und in der Interessensabwägung ist, denke ich, das Interesse von der Teilhabe von allen Menschen in der Politik oder im öffentlichen Leben höher zu gewichten als der Erhalt oder der reine Erhalt von einem denkmalgeschützten Gebäude. Aber das ist meine persönliche Meinung.
Aber das ist schon mal gut auch zu hören, dass das abgewogen wird wenn wir es jetzt noch ein bisschen auf den Kantonsrat beziehen, sie sind nicht mehr im Kantonsrat, aber was hören Sie von Ihren Gespenden aus dem Kantonsrat, Thema Inklusion und Behinderung? Was steht dort da? Oder was war in der letzten Legislatur so Thema gewesen?
Ich höre, dass es relativ schwierig ist. Und jetzt möchte ich nicht das Spiel gegen die Bürgerlichen anreissen, aber dort passiert auch die Interessensabwägung. Und ich mag mich zum Beispiel zurückerinnern, wo das bei einem Vorstoß gefordert hat, dass wenn neue Gebäude erstellt werden, aber eine gewisse Größe total barrierefrei sein müssen. Und dann hat sich natürlich auch die ganze Baulobby nicht unbedingt so erkenntlich gezeigt oder hat dann vor allem darauf hingewiesen, dass das dann relativ teuer ist und dass man dann muss schauen, auf wie viele Leute das dann ist. Und man muss auch Mass walten und so weiter. Also genau die drinnen vielleicht am Tisch sagen, ja, das ist ein wichtiges Thema, wenn es nachher konkret darum geht, ist immer wieder auch die Frage, welche Interessenskreise hinter den Parteien stecken und von welchen Geldern die Parteien finanziert werden. Und dementsprechend tun auch sie ihr Interesse in die Interessensabwägung einbringen. Und ich denke, das ist gerade eben die Partei, wo es nochmal geht, auch überhaupt die politische Teilhabe. Also wenn jetzt sie würden kommen zu uns und sagen, sie werden noch kandidieren für die nächsten Wahlen, dann schauen wir, dass sie einen Platz bekommen. Und zwar auch nur schon, um ein Zeichen zu setzen und auch den Mutswürdigen und auch die Arbeitswürdigen, die sie machen, damit sie sich für Menschen mit Einschränkungen einsetzen können. Und wer kann sich glaubwürdiger einsetzen als einer, der es aus dem persönlichen Leben kennt?
Was merken Sie jetzt, wenn Sie nicht mehr drin waren? Weil ich merke immer, dass mir auch Politikerinnen sagen, ja, weisst du, Jan, wir können gar nicht so viel machen im Kantonsrat, wir haben gar nicht so grosse Hebel. Das Thema Inklusion ist ein gesellschaftliches Thema. Und ich denke dann immer, ja, da kommen wir dann irgendwann zum Sensibilisieren, wenn es um Gesellschaft geht. Und ich wünschte mir manchmal schon ein bisschen mehr Schlagkraft aus der Politik, dass man Leitplanken können setzen. Sie sind langjährige Politiker. Wie sehen Sie das? Ist Inklusion wirklich nur ein gesellschaftliches Thema oder könnte da die Politik ein bisschen mehr machen?
Ich glaube, das Leben tut sich ja dann vor allem auch durch das geben, wie auch unsere Gesetze formuliert sind, wo unsere Rahmenbedingungen sind. Ich glaube, wenn wir jetzt das aufteilen würden, dann haben wir beispielsweise das Thema Inklusion und Teilhabe im öffentlichen Leben. Da geht es darum, wie wir jetzt, oder überhaupt am Teilhabe am Leben. Wenn jetzt zum Beispiel das kantonale Planungs- und Baugesetz revidiert wird, genau dort geht es darum, dass man entsprechende Paragraphen auch in so ein Gesetz einfüllen, damit entsprechend auch nachher, wenn etwas gebaut wird, damit man diese Sachen berücksichtigen. Jetzt haben wir aber das Bauen angeschaut. Wenn man nachher zum Beispiel schaut, das Thema Schule, da kommt ja auch schon recht viel vom Bund in die Kantone runter, wie man das Thema Inklusion sollte behandeln. Ich bin sonst in meinem zweiten Beruf oder in meinem ursprünglichen Hauptberuf bin ich Lehrer. Da ist heute wird ganz anders unterrichtet im Bereich Inklusion, als das noch vor x Jahren war. Und das ist einerseits möglich, weil der technische Fortschritt wahrscheinlich auch die Inklusion erleichtert. Wenn man gerade als Beispiel schaut, das ist die Stiftung Sonnenberg, ursprünglich mal ein Blindenschulpaar, die sind jetzt gerade im Moment in einem Transformationsprozess, weil mittlerweile viel mehr Leute mit Seheinschränkungen im Unterricht können integriert werden, aber auch aufgrund von der Technik. Und gleichzeitig will das die Politik so wählen. Wenn wir gesagt haben, wir starten nicht separative Schulen, sondern wir versuchen, möglichst alle Kinder zusammenzuhalten. Und da ist ein Gedanke rum. Und der Gedanke, der tut irgendwann mal Einfluss finden in ein Gesetz. Und das Gesetz tut dann nachher das Leben prägen, wie wir leben. Und darum, denke ich, muss man das Thema Inklusion in verschiedene Sparten aufteilen und schauen, wo hat es auch eine entsprechende gesetzliche Grundlage dazu. Und die gesetzliche Grundlage, die tut uns nachher im Leben prägen. Und da kommt nachher auch wieder die Diskussion auf, wie ich eingangs gesagt habe. Da heissen nachher unsere Gesetze, die sind zu gross, der Staat ist zu gross, die Bürokratie ist zu hoch. Und da fällt man natürlich genau auf dieser Schiene an Verfahren, man tut das Bauen verteuern und so weiter und so fort. Und ich glaube, dort macht man eben wieder die Interessensabwägung. Und ich glaube, wenn man das von Anfang an macht und das etwas völlig Natürliches ist, dass man an so Sachen denkt, dann ist es auch einfacher umzusetzen. Das eine, es ist auch nicht gleich teuer, wie wenn man nachträglich Massnahmen umsetzt. Und ich denke, am Schluss führt das aber auch zu einer grösseren Zufriedenheit. Weil man jetzt, wie Sie das auch im Leserbrief geschrieben haben, es führt dazu, dass man nicht zuerst mal aufschreien muss und dann wird man das kompliziert taxiert. Jetzt wollen die da auch noch, das wollen sie auch noch und das wollen sie auch noch. Sondern wenn das einfach möglich ist. Und gleich muss man auch sagen, muss man irgendwo im Mass halten. Oder im Sinn von, ist die Frage, oder? Was ist denn effektiv die Betroffenheit? Wie gross ist die Betroffenheit und was ist der Einsatz von Mitteln? Wie rechtfertigt sich das? Und die Frage die wird immer gestellt. Und je nachdem, welche Partei oder welche Person das anschaut, werden halt die Fragen anders beantwortet.
Was halt auch ist beim Thema Behinderung. Es gibt so viele Player auf dem Gebiet und ich habe ein bisschen geschaut, eben, es ist einmal eine Motion eingereicht worden, dass man eigentlich wie so eine Gesamtstelle machen aus der SP, dass man eigentlich nicht durch den Dschungel müsste gehen, sondern wie die Anlaufstelle könnte machen. Aber die ist nicht durchgekommen, müssen sie da mehr? Also ich habe den Motionstext sicher mal gesehen, aber vielleicht ist das auch mit ihnen abgesprochen worden.
Ja, in dieser Motion, die Sie ansprechen, ich habe sie nicht wortwörtlich im Kopf, ist darum gegangen, dass man eben mit so einer Stelle, wie Sie gesagt haben, das Leben könnte erleichtern und so eine Art Triage kann machen. Mhm. Und so Stellen haben sich auch in anderen Bereichen bewährt. Wir haben ein Beispiel in der Gemeinde Paar, da haben wir bewusst eine Stelle geschaffen, wo Menschen, die älter sind, Forum für Altersfragen, wo man Falter heisst das bei uns, Fachstelle für Altersfragen, wo man gerade bewusst mit seinen Fragen dort hingehen kann, man wird kompetent beraten. Ich denke, im Kanton Zug haben wir auch schon lange zum Beispiel gefordert, dass wir bezüglich Gleichstellung so eine Stelle haben, weil dort haben wir auch ein gewisses Defizit, das wir aufholen müssen, wo man auch entsprechend schaut, dass wir im Bereich Gleichstellung unsere Aufgaben erfüllen. Und gerade im Bereich Inklusion wäre so etwas sicherlich sinnvoll. Und dann scheitert es eben daran, und da kommt jetzt gleich wieder Parteipolitik führen, dass dann sich dann gewisse noch mehr brüsten wollen, dass sie den Staat schlank halten wollen und so weiter. Aber für andere Themen hat man dann gleich wieder Ressourcen. Und es ist immer wieder die Frage, am Schluss in der Politik ist immer die Frage, welche Interessensgruppe ist dahinter und die bewegen etwas oder bewegen das nicht. Oder die Grundeinstellung von einer Partei. Und wenn zum Beispiel die SP ist die Partei für alle, wenn für alle statt für wenige, das ist nicht nur ein Floskel, sondern das tut sich dann nachher auch in solchen Positionspapier, die ich jetzt da vor mir habe, widerspiegeln. Und am Schluss widerspiegelt sich das in Abstimmungen, wenn es um Gesetzesartikel geht. Und ich glaube, dort muss man die Leute oder Politikerinnen und Politiker messen, welche Gewichtung sie in dieser Frage einräumen.
Aber Sie sind jetzt auch Gemeinderat und das ist von der Parteispitze her sind Sie der Einzige, der jetzt so ein Gemeinderat ist. Wie konkret ist es denn im Ball aus Thema Behinderung? Jetzt, wenn wir es auf Gemeinden runtergehen, jetzt mal bei Ihnen. Wie viel wird über das Thema Inklusion auch geredet in einer Gemeinde?
Es ist so, da kann ich Ihnen ein konkretes Beispiel sagen. Vor etwa 3 Jahren ist eine Person im Rollstuhl, hat mich angeschrieben und hat gesagt, sie würde mal gerne mit mir durch die Bar laufen. Um mir nur mal aufzuzeigen, wo das da viele Stolperstellen sind. Wir sind zusammen durch die Bar gelaufen und ich musste dann auch feststellen, dass wir schon gewisse Bereiche haben, die nicht in der Ordnung sind oder respektive, wo wir verbessern können. Und dort ist dann die Frage, was geht denn effektiv nachher? Und das kann ich jetzt gerade kombinieren mit der ganzen Thematik rund um den Ausbau der Bushaltestellen. Praktisch jede Gemeinde ist hinten nachher. Und dort ist nachher die Frage, ja, sollen wir jetzt die Bushaltestelle nur sanieren, damit wir am Behig entsprechen? Oder nimmt man es mit der Straße zusammen, damit man auch rechtfertigen kann, dass es nicht zweimal Stausituationen gibt, dass man mit finanziellen Mitteln nicht zweimal dahinter geht und so. Und das sind alles die Gesamtinteressensabwägungen, die sie machen, die sie nachher entsprechend auch durch den gesamten Gemeinderat das müssen durchschiffen, damit sie das umsetzen können. Und den Gemeinderatspaar, den erlebe ich jetzt als sehr, sehr offen, als sehr fortschrittlich. Und gleich tun wir auch in Anbetracht vom Mitteleinsatz schauen, wie kann man auch gewisse Aufgaben zusammennehmen. Aber dass man jetzt sagt, man nimmt nur das Thema Inklusion und fährt von uns aus an und tut uns mal vollumfänglich analysieren und schaut, wo haben wir überall Lücken und geben uns von uns aus zusätzliche Aufgaben. Das passiert, oder soweit ich weiß, ist das noch nicht so vollumfänglich jetzt bei mir im Baubereich passiert, weil man andere Themenlast hat und so weiter. Und ich glaube auch darum, fange ich wieder an beim Parlament, wo entsprechend einen Vorstoß macht, wo entsprechend ein Gesetz gibt, wo der Druck eher von aussen kommt als nur von einer Gemeinde selber.
Ja, da könnte ich mir auch noch sagen, warum wir jetzt vor allem Barrierefreiheit nur an Menschen mit Behinderung abgearbeitet, weil eigentlich ist es ein gesellschaftliches Thema, wie Eltern mit Kinderwagen oder das Alter einbeziehen, da hat man ja plötzlich die Verhältnismäßigkeit, weil Schwellenlosigkeit hilft ja eigentlich allen Menschen.
Das ist ja so. Wir haben auch beispielsweise mal analysiert, wie man könnte entsprechend unsere Fußgängerüberquerungen schwellenloser machen. Und dort ist nachher wieder, hat das dann wieder mit dem Abwasserfluss und so weiter zu. Es sind dann wieder technische Herausforderungen, wo man dann auch wieder gewichten. Ja, wie könnte man das denn sonst anders lösen, als dass man das da lösen? Und darum führt das dann immer oder oft dazu, dass das irgendwo in einem Baubereich ist, oder? Und gleich, wie ich Ihnen jetzt gesagt habe, vorhin von den verschiedenen Sparten, die wir haben, sind gesagt, es sind noch ganz andere Personen betroffen. Das Thema Alter wird uns in den nächsten Jahren massiv beschäftigen.
Ja, und das Thema Behinderung auch, weil im Alter wird
man... Genau, darum komme ich genau auf das, was Sie wahrscheinlich jetzt auch zu sprechen wollen. Und ich denke, durch das, dass nebst denen, die, sage ich jetzt vielleicht nach einem Unfall oder von klein auf oder von der Geburt an Einschränkungen gehabt, wird es eine immer grössere Interessensgruppe geben, die das entsprechend fordert. Und dementsprechend, wenn die Interessensgruppe noch grösser ist, dann denke ich, ist auch die Basis über die Altparteien hinweg. Das nehme ich jetzt nicht uns, wo ich sage, wir sind fortschrittlich und das sind wir auch wirklich konsequent, sondern das wird dann auch die anderen Parteien, die das nicht gleich auf der Agenda haben, wird das noch stärker betreffen. Und so, habe ich das Gefühl, wird dann nachher wird dem Thema mehr Beachtung geschenkt. Und das Thema Alter und das Thema Einschränkung, das wird, sage ich jetzt, in den nächsten paar Jahren eine höhere politische Priorität bekommen, auch bei den anderen Parteien.
Und dass Sie auch in der Gemeinde tätig sind, nehmen Sie mich schon noch Wunder. Wie ist da die Absprachthema eben Kanton und auch Bund? Weil eben das ist dann manchmal auch das, was dann wieder das Thema Inklusion auch hemmt. Wenn wir es jetzt gerade vom Bund haben, wie muss ich mir so einen Ablauf vorstellen, wenn jetzt irgendetwas in Bahn müsste umgebaut werden? Wie geht man da vor, dass es dann wirklich Gemeinde entscheidet oder der Kanton oder der Bund, wenn jetzt sie als Gemeinderat etwas möchte, also wenn jetzt die Person, wo sie mit denen durchgelaufen sind, und dann müssen sie, also kann ich mir vorstellen, plötzlich sagen, ja, das ist Kanton oder das ist Bund, da kann ich gar nicht viel machen, oder könnten sie etwas machen?
Also eine Unterscheidung ist zum Beispiel, was ist eine Kantonstrasse, was ist eine Gemeindestrasse. Das nehmen wir gerade den Ausbau von der Bushaltestelle. Dort ist ganz klar geregelt, wenn es eine Kantonstrasse ist, ist sie die Sache vom Kanton, wenn es eine Gemeindestrasse ist, ist sie die Sache von der Gemeinde. Und wenn wir dann, sage ich jetzt, Gebäude bewilligen oder Bauten bewilligen, dann ist immer wieder, die Grundlage ist zuerst die Bauordnung von der Gemeinde Baar. Und dann ist nachher die Bauordnung oder das Planungs- und Baugesetz vom Kanton. Und das Planungs- und Baugesetz, das sollte auch wieder synchron sein mit der Bundesgesetzgebung. Und genau so Themen, das ist ja etwas, wo wir als Schweiz relativ komplex sind. Wir versuchen immer nach dem Subsidiaritätsprinzip immer möglichst alles auf der Gemeinde zu lösen. Das hat auch etwas Gutes in einem Bereich, dass auf der Gemeinde mehr Einflussmöglichkeiten sind. Und gleichzeitig hört jetzt gerade die Barrierefreiheit nicht an den Kantonsgrenzen auf. Und darum ist es eminent wichtig, dass auch genau die Themen im Bundesgesetz verankert sind. Nehmen Sie auch das Thema Energie. Das Thema Energie, dass im Kanton Zug beispielsweise heute keine Ölheizungen und so weiter dürfen ersetzt werden, das kommt alles vom Bund. Wenn man dann auch gemerkt hat, in der Versorgungssicherheit oder in der Krise, auch in der Abhängigkeit, haben wir gemerkt, man muss das auf Bundesebene regeln, damit das auch in den Kantonen und in den einzelnen Gemeinden läuft. Und ich denke, gerade auch das Thema Barrierefreiheit ist natürlich ein grosser Hebel drin, den man auch auf der Bundesebene lösen kann. Und dort gäbe es ja auch schon, sage ich nur schon, wenn du die Bundesverfassung würdest lesen, gäbe es ja auch schon Paragraphen, die dich auf das hinleiten. Und darum ist die Rolle zwischen Bund und Kanton, die ist jetzt für mich schwieriger zu beurteilen, weil da passiert wahrscheinlich der grösste Sprung. Mhm. Oder ich habe das Gefühl, zwischen der Gemeinde und dem Kanton haben wir ein relativ gutes Einvernehmen. Wir müssen auch regelmässig austauschen, einerseits auf der politischen Ebene, aber andererseits auch auf der Verwaltungsebene, wo man mit Bauverwaltertagungen und so weiter schaut, wie wir entsprechend synchron sind innerhalb von diesen Zugergemeinden. Aber der grösste Sprung, das stellen Sie vielleicht auch fest, das ist vom Kanton zum Bund.
Ja, und halt das auch immer wieder ein bisschen abschieben. Also auch wenn man vielleicht etwas im Kanton hat, kann man dann oft sagen, das ist Bund. Und ich gehe dann zum Bund und dann sage, ja, wir bauen das erst irgendwie ganz am Ende um, aber irgendwie ist ja dann gleich, da reden wir über den Bahnhof Zug, was einfach für mich ein Ärgernis ist. Aber da stoße ich auf taube Ohren. Aber ich wollte das auch gar nicht gross da thematisieren. Sie sind im Gespräch auch noch ein grosser Bestandteil von Ihrer Arbeit. Ist ja Bildung als Lehrer. Wie stehen Sie da zu inklusiver Bildung, Sie persönlich? Weil da hört man ja auch ganz unterschiedlich, wenn man mit den Parteien so lust. Wie sehen Sie den inklusiven oder den integrativen Schulansatz?
Das ist eine sehr gute Frage. Und wenn ich so zurückschaue auf meine letzten 15 Jahre Tätigkeit als Lehrer, dann habe ich unterschiedliche Erlebnisse gehabt. Ich habe Erlebnisse gehabt, wo das sehr gut funktioniert hat. Wo Kinder mit einer Beeinträchtigung sehr schnell auch von den anderen Kindern aufgenommen worden sind und auch eingebunden in den Alltag rein, Unterstützung bekommen haben. Und ich glaube, der Gelegenheitsfaktor ist dort, dass die Kinder möglichst lange zusammenbleiben. Also wenn man mit dem aufwächst, dann ist das etwas Normales und Natürliches. Das ist mal eine Prämisse und darum ist es wichtig, dass die Kinder möglichst früh auch integriert werden. Und dann ist nachher auch im zweiten Teil eine gewisse Verhältnismäßigkeit. Ich habe letztes Mal mit einer Lehrkollegin von mir geredet, sie hat gesagt, sie wird jetzt nächstes Jahr nur für ein Kind tätig sein und das ist ein Kind, das eine sehr starke Einschränkung hat und im Prinzip hat sie gesagt, geht das Kind zwar mit den anderen in die Schule, aber es kann gar nicht wirklich am Unterricht teilnehmen. Also es ist zwar räumlich zusammen, aber effektiv aus dem Unterrichtssetting sind es zwei Schienen. Und dann frage ich mich, bei solchen Situationen frage ich mich, ist das nicht ein separatives Setting, wo man vielleicht noch gezielter auf Bedürfnisse von dem Kind eingehen kann, schlauer als ein inklusives Setting. Und ich glaube, auch da hängt es immer davon ab, mit was für Personen sind es. Wie stark ist die Beeinträchtigung, wo man teilhaben kann, wo einem einschränkt im Unterricht. Und dann muss man da Lösungen finden. Im Grundsatz, dass man alle Kinder zusammen hat, das ist mega wichtig. Und das ist nicht nur für die Kinder, die beeinträchtigt sind, wichtig. Weil, ich habe es eingangs gesagt, man hat nur ein Gefühl für die Situationen, wenn man mal im Austausch war mit den Menschen, die nicht die gleichen Möglichkeiten haben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ich habe Oliver Ranger erwähnt. Und im Prinzip ist es ja schade, dass ich damals mit rund, was ist jetzt das, vielleicht 8 Jahre her, dass ich damals mit über 30 das erste Mal wirklich in Kontakt komme mit jemandem, der die Einschränkungen hat und mir vorher die Gedanken nicht gemacht habe, weil es einfach nicht dazu gekommen ist. Weil ich bin auch in einem total separativen Schulsystem in der Schule. Und heute habe ich das Gefühl, ist es besser, weil eben auch alle Menschen mehr miteinander zusammen sind und entsprechend spürst du den Leidensdruck vom anderen besser.
Ja, und es passiert Begegnung, oder? Also das ist das, was ich immer wieder sage. Darum bin ich egal, wie hart dass man mir will, sagen, es braucht separate Gefäße. Ich sage dann immer, warum legt man nicht die Sonderschule mit der Regelschule zusammen und macht ein System draus? Und nicht, weil dann hätte man die Ressourcen, die die Sonderschule kann bieten, fehlen ja in der Regelschule. Und so könnte man wie ein neues System machen, wo zumindest eine Begegnung stattfindet. Man kann ja dann darüber diskutieren, ob man es durchlässig machen will, fachspezifisch, dass man sagt, okay, im Lesen und Schreiben ist er Sek-Niveau oder Regelschulniveau und vielleicht beim Rechnen geht er eher ins Sondersetting. Aber es passiert auf einem Platz, weil wo sind die meisten Sonderschulen? Irgendwo am Waldesrand oder auf einem Hügel oben. Und ich glaube, wenn man da wieder zurückbuchstabiert, was ja gewisse auch wieder wollen, dann sind wir wieder 20 Jahre in der Vergangenheit und ich muss wieder mehr als 40 Jahre sensibilisieren, dass wir wieder an diesem Punkt sind.
Bis jetzt für Schulreformen braucht es Mut. Und ohne jetzt am Bildungsdirektor an Karren fahren, aber seit ich politisiere, ist der Bildungsdirektor Regierungsrat und Bildungsdirektor. Und in dieser Zeit habe ich auch schon bei anderen kleineren Reformen wenig Mut gespürt. Wenn Sie so etwas Grosses anpacken wollen, dann braucht es relativ viel. Dass Sie einerseits auch eine gewisse Breite von Parteien, von Menschen können abholen für so eine Thematik. Und sie müssen da systematisch vorgehen, damit sie das machen. Und im Kanton Zug, nur schon, wenn man zum Beispiel Sek 1 Plus nimmt. Sek 1 Plus wäre mal so ein System gewesen, das im Kanton Zug einführen wollte, bewusst, um auch die Schulen mehr in Richtung Individualisierung zu bringen. Auch heute macht es keinen Sinn, wenn man im Sprachunterricht mit allen die gleiche Unit löst, weil gewisse sind viel, viel weiter, andere sind viel weiter, viel weiter hin. Es braucht, im Unterricht braucht es mehr Orientierung am einzelnen Kind. Und wenn man das konsequenter durchsetzt, dann spielt es auch keine Rolle, ist die Rolle vom Grad von der Beeinträchtigung nicht gleich gross, wie wenn man das Gefühl hat, man muss mit allen Kindern gleichzeitig jetzt von dem Kapitel zu dem Kapitel und zu dem Kapitel weiterlaufen. Und da braucht es Mut, und den Mut, wie gesagt, den habe ich bis jetzt zu wenig gespürt. Und auf der anderen Seite muss man aber auch die Situation der Eltern anschauen. Ich bin überzeugt, es gibt auch Eltern, die gar nicht wollen, dass ihr Kind in ein voll integriertes System kommt, sondern weil sie sich wahrscheinlich durch die separativen Gefäße, wo auch die Einrichtungen, die Bedingungen explizit auf Kind mit grösserer Beeinträchtigung ausgelegt sind, dass die Eltern das Gefühl haben, dass das Kind dort mehr profitiert. Also fängt es auch dort an, oder? Ich kann jetzt nicht sagen, ob das alle genau gleich sehen. Und dass sich die Schule in so eine Richtung muss entwickeln, ich denke, das ist sicherlich so. Ich lese am Bericht, die Integration ist gescheitert. Oder? Dann ist nachher die Frage, persönlich habe ich viel mehr Schwierigkeiten gehabt mit Kindern, die so stark verhaltensauffällig sind. Die haben den Unterricht für alle anderen weitaus mehr beeinträchtigt als Leute, die aufgrund ihrer Beeinträchtigung teilgenommen haben und vielleicht zusätzliche Beratung und so weiter gebraucht haben. Das höre ich auch von vielen Lehrkolleginnen und Lehrkollegen von mir, dass nicht einmal die, die aufgrund von körperlichen Erschwernissen beeinträchtigt sind oder geistigen Beeinträchtigungen erschwert sind, sondern vor allem die Verhaltensauffälligkeiten, das ist wahrscheinlich der grössere Treiber für einen Unterricht, der nicht funktioniert als Menschen, wo man aufgrund von einer Beeinträchtigung integrieren.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also ich denke, es braucht Mut für Bildungsreformen. Ich glaube auch, es braucht mehr Mut am Thema Inklusion. Halt wirklich einmal, oder wenn ich immer noch merke, und das ist eine persönliche Meinung von mir, wenn man immer noch das Problem hat, das Wort Behinderung zu sagen, merke ich, wie tabuisiert das Thema an und für sich ist. Und da wünschte ich mir mehr Mut. Und wenn wir zum Thema Mut haben, wir kommen jetzt schon langsam zum Schluss, was nehmen Sie jetzt mit aus dem Gespräch und wie mutig und wie inklusiv wollen Sie jetzt den Wahlkampf gestalten? Ich nehme das vor dem grossen Wahlkampf aufs Ende Juni. Ich weiß nicht, wie ein SP-Zug mit dem Wahlkampf startet, aber was nehmen Sie mit, dass Sie mutig und inklusiv den Wahlkampf starten?
Also wissen Sie, und ich mache jetzt nicht Wahlkampf, wenn ich jetzt das sage, allerdings hat die SP schon über all die Jahre Wahlkampf mit dem Thema betrieben, und zwar nicht wegen der Wahlen, sondern weil uns das Thema wichtig ist. Und wir haben uns immer für Menschen eingesetzt, die nicht die gleiche Chance haben. Jetzt können Sie sagen, das Thema, das Wort Behinderung, ist manchmal schwierig zum Aussprechen. Also ich glaube, dort wird man auch nicht zu nahe treten. Man hat das Gefühl, man macht etwas falsch. Man ist auch doch auch irgendwo sensibilisiert darauf. Und deshalb hat das Thema immer sehr weit oben auf der Agenda gehabt. Hat das nach wie vor auf der Agenda. Und darum müssen wir jetzt auch hinsichtlich Wahlen, müssen wir da nichts verändern. Ich habe lieber die Parteien, die konsequent für das einstehen, wo sie auch sonst einstehen und entsprechend auch den Leuten klaren Wein schenken, als Parteien, die jetzt gerade ein anderes Beispiel, wo jetzt alle vom preisgünstigen Wohnraum reden und dann nachher während 4 Jahren dort bei jeder Abstimmung die Interessen von der Immobilienlobby vertreten. Das bringt uns nicht weiter. Und das bringt uns auch nicht weiter, wenn wir uns jetzt bezüglich Wahlkampf oder Wahlkampagne auf das Thema positionieren. Ich denke, die Positionspapiere, die ich Ihnen vorher angesprochen habe, die wir haben, die wir in der SP ausgearbeitet haben, es gilt, sich an denen zu richten. Und es gilt, denke ich, dem Thema vielleicht auch mehr Fokus zu richten, aber da hilft es uns natürlich, wenn genau Menschen wie Sie uns für das Thema aufmerksam machen. Darum haben Sie ja die ganzen Lobbyorganisationen im Hintergrund. Sie sind im Prinzip auch ein Lobbyist für die Themen, die ich wichtig finde. Und je grösser die Lobby ist, desto grösser ist der Druck auch in der gesamten Politik, ohne eine Partei auszunehmen, dass man dem Thema eine höhere Priorität einräumen. Und ob das im Wahlkampf ist, mir ist es lieber, dass es während der Legislatur ist, wenn Entscheidungen getroffen werden, als wenn es vorher darum geht, dass man die Hochglanzbroschüre drückt.
Aber ich wünsche jetzt Ihnen gleich, Herr Zaferi, einen wunderschönen Wahlkampf und halt auch einen strengen Wahlkampf. Und euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss zusammen.